Was geht ab, Freunde? Hier ist Valentin und ihr hört Deep Upload, den EDM-Podcast. Vielen, vielen Dank für den Support die letzten paar Tage, letzte Woche, dass ihr so fleißig zugehört habt. Wir waren mit Deep Upload in den iTunes-Trends. Hat mich mega gefreut. Ja, mal sehen, wie das so weitergeht. Also kräftig zuhören und weitersagen. Und wenn ihr bei iTunes hört, gebt mir eine coole Bewertung. Und wenn die nicht so cool ausfällt, dann schreibt mir vorher, woran es liegt. Dann kriegen wir die coole Bewertung schon hin. Und wenn ihr Spotify hört, empfehlt den Podcast weiter. Und wenn ihr ein iPhone habt, dann geht trotzdem einfach mal auf iTunes Podcast. Einfach Podcast heißt diese App. Und da könnt ihr auch gerne eine Bewertung abgeben, damit das noch mehr Leute hören. Ich freue mich über jede Bewertung sehr und das bringt uns hier weiter. Aber kommen wir mal zum heutigen Gast, zur heutigen Folge. Ich war bei Ulrich Rauschenberger in Köln, Program Manager des Bootshaus und ja, noch viel mehr, kann ich euch jetzt schon mal verraten. Es war wirklich extrem interessant. Ich hatte so viele Fragen und er hat sie mir total ehrlich und cool beantwortet. Ich hoffe, ja, es waren noch ein paar Fragen dabei, die ihr vielleicht gestellt hättet. Ja, am Ende gab es noch eine kleine Wette, glaube ich, mit einem Mitarbeiter oder die Wette, die er verloren hat oder so. Ich habe nicht rausgeschnitten. Auf jeden Fall auch ganz lustig. Also schön bis zum Ende hören. Ich denke, es ist eine sehr, sehr coole Folge gewesen. Und von daher jetzt ganz viel Spaß mit Uli, mir und Deep Upload.
Der EDM-Podcast.
Heute mal wieder in Köln und ich kann eigentlich sagen, ich sitze jetzt hier mit einer Legende der EDM-Szene zusammen. Und zwar Ulrich Juli Rauschenberger. Hi, willkommen im Podcast.
Hi, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, wir hatten uns witzigerweise schon mal vor längerer Zeit getroffen. Damals anlässlich meiner Bachelorarbeit haben wir über Konzeption von Festivals geredet. Da hast du mir viel von Pukaville erzählt, weil du auch schon von Anfang an dabei warst. Dann war damals auch noch das Spring ins Feld ein großes Thema. Heute sprechen wir eher über ja, das Booking-Geschäft oder deine Kerntätigkeiten, sag ich mal. Und viele, die sich jetzt mit der Szene beschäftigen, kennen dich wahrscheinlich oder zumindest deinen Namen. Für alle, die dich nicht kennen oder nur deinen Namen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, deinen Vita und was du vielleicht heute so machst.
Ich bin Juli, bin 44 Jahre alt, komme hier aus der Region, wurde in Bonn geboren, habe lange aber im Ausland gelebt und klar, bei mir hat immer alles mit Musik zu tun gehabt, habe Medienwissenschaften und Kunst studiert, war früher dann auch Musikjournalist anfangs und habe dann erst tatsächlich zu Partyveranstalter gewechselt und hat dann damals die Looniland Party-Reihe gegründet, damit fing es an. Dann kurz danach die Dark Side of the Loon und über die Looniland bin ich dann recht flink ins Bootshaus geraten. Die Party-Reihe war da ja ewig jahrelang monatlich, manchmal sogar zwei Monate. Dann wurde ich dann durch meine Loonilands, habe ich dann irgendwann das Jobangebot bekommen, dort der Programmmanager mit Betriebsleiter vom Laden zu werden. Das habe ich dann auch damals angenommen. Und insgesamt, klar, bin ich jetzt seit fast 15 Jahren im Bootshaus. Im Mai 15 Jahre dann. Also seit Tag 1 quasi auf eine Art und Weise. Und dann, kam dann Weiterentwicklung mit Festival-Tätigkeiten, eigene Booking-Agentur gründen, Künstler vertreten und so weiter und so fort. Also fast schon das Gesamtpaket an verschiedenen Bereichen, die man in der elektronischen Musik abdecken kann. Ja.
Und heutzutage kannst du mal ein bisschen umreißen, was du alles machst. Du hast da doch sehr viele Positionen, bist sehr viel unterwegs. Wir hatten jetzt noch vor ein paar Tagen telefoniert, weil ich auch erstmal genau einschätzen musste, was du jetzt alles machst. Vielleicht gibst du da mal kurz einen Überblick.
Wofür die Leute mich am ehesten kennen, ist normalerweise immer das Bootshaus, weil wie gesagt, das fast 15 Jahre inzwischen sind und da bin ich halt einer der Chefs und bin der Programmmanager mit dem Sascha und mein Bereich ist mehr die Bookings, also dass ich die DJs ins Bootshaus buche, aber klar rede ich auch in anderen Bereichen dann mit und komme mich generell um das Gesamtkonstrukt Bootshaus, wenn man es so nennen will. Dann habe ich aber auch eine eigene Booking-Agentur mit anderen Gesellschaftern zusammen, die Book Kings heißt, also zwei Wörter, Book Kings. Und da vertreten wir halt fünf Künstler als Hauptagentur und dann vertreten wir noch 25 ungefähr für Deutschland oder Deutschland, Österreich, Schweiz oder Europa exklusiv. Also, dass wir für diese Region dann die Agenten sind und das ist alles von...
Okay, das mit den Agenten ist jetzt nochmal.
Genau, vertreten wir 25 Künstler für Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz oder Europa exklusiv. Und das alles dabei von EDM über Trap, über Techno und so weiter und so fort. Also wir vertreten dann zum Beispiel als Hauptagentur Nelix, Marika Rossa, Ostblock Schlampen, Mausio, Mogwai und so weiter. Dann bin ich aber gleichzeitig auch der Booker für Festivalmarken. Also ich arbeite als Booker für Perucaville, Open Beats, Sonnemond und Sterne und New Horizons. Bin bei unterschiedlichen Marken für unterschiedliche Bereiche / Bühnen verantwortlich. Also bei manchen bin ich für die Bassbühne verantwortlich, bei der anderen für die Mainstage, also variiert so ein bisschen. Und dann bin ich aber auch noch tätig im kreativen Bereich, dass ich mit konzipiere an verrückten Ideen für zum Beispiel Perucaville, dass ich so ein bisschen die Aktivitäten mit erfinde, ausdenke für die Jugendlichen, damit sie auf dem Gelände Spaß haben können und so weiter und so fort. Also da bin ich im Creative Team mit aktiv, was natürlich ein anderer Bereich ist. Das hat ja nichts mit DJs und Bookings zu tun, sondern hat eher mit Kreativität und innovativen Ideen zu tun. Aber genau, aber all diese Dinge mache ich jetzt schon quasi alle. Ja.
Okay, ich habe unglaublich viele Fragen dazu, aber ich wollte noch zu deiner Person was fragen. Und zwar hast du ja so, ja, Juli sozusagen Künstlernamen. Wie kommt das denn als Booker sozusagen?
Weil ich ja aus einer anderen Bereich früher kam. Ich war früher in Amerika Performer im Nachtleben. Also Schock-Performer kann man das auch so ein bisschen nennen. Und da sah ich noch schriller aus. Und weil die Amerikaner Probleme haben mit meinem normalen Namen tatsächlich, so, haben die dann einfach mich Yu Lee genannt. Und dann, weil ich wie sehr schrill war und auch so ein Performance-Artist war, habe ich dann einfach gesagt, ja, dann nenne ich mich einfach Yu Lee. Und dann fing das an, aber das ist schon, das war ungefähr 96, also 23 Jahre, wie auch immer, 22, 23 Jahre her, dass ich gesagt hatte, dann okay, dann ändere ich einfach meinen Namen auf Juli. Genau, und der ist dann einfach geblieben, weil früher ich in Köln auch noch nicht Veranstalter war oder Booker, wie auch immer, ja. Aber nur schrill rumlief im Nachtleben. Und dann passt das natürlich auch. Also wenn du geschminkt bist und Kontaktlinsen an hast und verrückte Klamotten und bla 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 und dann fragt dich jemand, wie du heißt, macht es eigentlich auch Sinn, dass man einen Künstlernamen hat. Weil okay. Wenn man dann so einen normalen Namen sagt, das passt nicht sozusagen. Ja, ja, ja. Und das wäre so, wie wenn man Marilyn Manson fragen will. Ich meine, der heißt ja Brian Warner, aber das wäre so, ob man Marilyn Manson halt fragen würde, wie heißt du? Und da würde er sagen, Otto Schwarzkopf oder so. Ja, okay. Das klingt nicht geil. Und deswegen ist der Name dann einfach geblieben, weil da habe ich immer alles weitergemacht und habe dann in ganz vielen Bereichen einfach immer so weiter den Namen benutzt. Und dann haben viele auch angefangen, mich einfach weiterhin so zu nennen. Und ist ja auch okay. Also da habe ich kein Problem mit. Ja.
Ist ja dann auch so ein bisschen Marke. Jeder erkennt dich auch, wenn du im Bootshaus dann stehst du ja meistens dann in der DJ-Booth direkt neben dem Künstler und dann weiß jeder, das ist der Juli.
Genau, okay. Genau. Und passt ja auch so ein bisschen noch immer zum Optischen, weil ich halt ein bisschen raussteche. Ja, und deswegen ist ein Künstlername jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ja.
Und die ganzen größeren Künstler merken sich dich auch wahrscheinlich.
Genau, und viele kennen mich tatsächlich mit dem Namen. Genau. Ja, und da korrigiere ich das auch nicht. Dann sage ich nicht, ja, übrigens, mein echter Name ist, wie auch immer, tut ja auch die DJs nicht. Die sagen mir ja nicht, nenn mich nicht Carnage, ich heiße so und so, sondern ich nenne den halt Carnage und das ist auch okay für mich.
Ja. Ja. Und wie kam es zur elektronischen Musik? Das frage ich auch immer gerne. Kam das dann auch aus der Zeit aus den USA oder wieso nicht Punk oder Rock oder irgendwie sowas?
Ja, ist es ja, weil ich ja schon einen Tick älter bin. Ich bin ja schon 44. Wo ich angefangen habe mit Musik, gab es noch gar keine Elektronik. Da gab es dann vielleicht Kraftwerk, so eine Art und was weiß ich was. Also sehr überschaubar, aber wo ich angefangen habe, vielleicht auch nicht mal das Kraftwerk, um ehrlich zu sein, weil das schon so lange her ist, es war Anfang der 80er und ich habe angefangen mit tatsächlich Rockmusik und dominanter war dann als zweites sogar früher noch Hip-Hop und erst als dann tatsächlich die Chemical Brothers und Prodigy und One Underworld auf den Markt kamen, habe mich zum ersten Mal überhaupt Elektronik begeistern können. Ich meine, na klar, ist das schon lange her, müssen wir nicht drüber reden, das ist Anfang der 90er. Aber vorher fand ich Elektronik ziemlich uninteressant, weil es halt funktionell war. Also Elektronik ging halt super doll ums Tanzen. Also wie gesagt, es ist funktionell. Also die Musik wurde gemacht, damit Leute tanzen. Und ich höre eigentlich nicht Musik, um einer Funktionalität zu folgen, sondern ich höre Musik, weil sie größer ist als eine Funktion, also weil es eine Kunstform ist. Und das, klar, muss man ganz ehrlich sagen, sind viele der Clubkünstler nicht. Vor allen Dingen nicht die, also auch nicht die neuen, also generell nicht. Wie gesagt, das ist sehr, sehr funktionell. Chemical Brothers und Underworld und wie auch immer, die haben dann ein weiteres Prodigy, die haben so ein weiteres Element in die Elektronik gebracht, was so ein Rock Songwriting-Album-Charakter. Also es ging auch um Alben, es ging nicht ums einzelne Tracks, sondern es ging um das Gesamtkunstwerk-Album, was ich persönlich viel mehr wertschätze als ein Track. Also ein Track ist mir fast egal, bin ich ehrlich. Mir geht es immer um Gesamtkontext, um Album, so wie ein Film. Also man kann einen Film gucken oder eine Werbung. Also ich gucke viel lieber einen Film als eine Werbung. Also so nur mal so Vergleich, finde ich. Kann man, oder Musikvideo und Film von mir aus. Musikvideo ist zwar ganz nett und cool und kann auch künstlerisch wertvoll sein, aber ein guter Film ist ein bisschen spannender als ein gutes Musikvideo. So sehe ich das mit einem Track und einem Album. Und das waren die ersten elektronischen Künstler, die mich auf Albumlänge überzeugen konnten. Und dann kam diese abstrakte Elektronik vor allen Dingen hoch von FX Twin und Square Pusher und Musik und so. Also das ist dieser, das nennt man tatsächlich EDM, also Intelligent Dance Music. Okay. Und das ist meine Lieblingsart der Elektronik, weil das intellektuellen Elektronik ist und die hört man nur. Die hat keine andere Funktion, die ist einfach nur zum Hören. Weil es keine Tanzmusik ist oder was auch immer, keine Chillmusik, wie auch immer. Das ist halt Hörmusik, so quasi ein bisschen, kann man sagen, wie Klassik in elektronisch, ja. Leicht. Und das sind dann die ersten, wie Boards of Canada, FX Twin, Viact, Emin Tobin und so weiter, die habe ich alle schon von Tag 1 gehört. Das sind dann wirklich die Künstler, die mich komplett weggeblasen haben in der Elektronik. Und das ist dann, wo ich mich anfing, mit Elektronik Hardcore zu beschäftigen. Und diese Tanzmusik ist einfach nur daraus entstanden, dass ich Partys machen wollte. Und ich kann auf eine Party nicht, kann man zwar, aber das ist sehr überschaubar. Wenn du ein FX Twin oder ein Clark oder ein Emin Tobin auf eine Tanzparty boost, dann hast du ja meistens nicht viele Gäste. Und wenn, ist das eine andere Art von Feiern. Also es ist mehr wie ein Konzert und Hören, aber nicht unbedingt tanzen. Und deswegen wurde ich quasi gezwungen, Tanz-DJs zu buchen, weil meine EDM-DJs nicht so viel Sinn machen für eine Party. Und dann fing das damit an, dass ich gesagt habe, und ich hatte da aber direkt die Einstellung, wenn ich schon eine Party mache, buche ich auch richtige DJs und nicht irgendeinen Hi-O-Pi. Mhm. Und dann habe ich direkt angefangen, damals schon bei der Looniland, Vitalik, Soulwax, Chicks on Speed, Felix the House Cat, Boys Noise, der früher noch Kid Alex hieß, Adam Freeland, wie auch immer, die habe ich schon vor Ewigkeit noch, Stefan Buzin habe ich schon vor, keine Ahnung, 13 Jahren gebucht oder was, erste Gesaffelstein-Show in Deutschland und so weiter und so weiter. Auch fast alle Künstler, erste Show in Deutschland, erste Edbanger-Nacht in Deutschland, erste Boys Noise-Nacht in der Welt und so weiter, hatte ich direkt den Anspruch, vernünftige DJs zu buchen, wo es um Musik geht. Und nicht irgendein Hi-O-Pi. Und daraus ist das dann so ein bisschen entstanden, dass das auf einmal anfing gut zu laufen, die Partys. Klar, so wow, okay, krass, viele Leute. Dann kommt natürlich mehr Geld in die Kasse, wenn mehr Leute kommen. Und dann habe ich dadurch die Möglichkeit gehabt, wow, ich kann dann auch SoWax buchen, live und so weiter und so fort. Und kann ein bisschen größer denken. Und so ist mein ganzes Business dann mit den DJs daraus entstanden. Ja.
Okay, cool. Beeindruckend. Und wenn wir so ein bisschen bei Bootshaus schon sind, ich darf vielleicht auch nochmal sozusagen eingreifen, denn es gibt es ja jetzt auch schon eine Weile. Ich bin jetzt vor ein paar Jahren irgendwie mal zum ersten Mal hin. Es hat ja natürlich jetzt heutzutage eine Größe und eine Reichweite, die ja unvorstellbar ist. Wie hat das denn angefangen? Kannst du dazu vielleicht mal ein bisschen erzählen zum ganzen Projekt Bootshaus?
Ja, also wie gesagt, im Mai ist es 15 Jahre alt, das Bootshaus. Das hieß früher Doc 8. Das war auch kein elektronischer Club. Da muss man sagen, wann die Visionäre, die aus dem Bootshaus einen elektronischen Nachtclub gemacht, die heißen Ede, Marco, das sind die Muschi-Jungs, die haben dann damals Sascha, Richie und mich, die Looniland-Gründer, gefragt, ob wir einer der ganz wenigen Veranstalter sein wollen, die ins Bootshaus reingehen mit der Looniland, weil wir eine der wenigen Partyreihen hatten, die damals das Potenzial hatten, so einen großen Club monatlich ein- bis zweimal zu füllen, also vor allem monatlich, das ist nicht zu unterschätzen. Und da haben wir natürlich direkt Ja gesagt, weil der Laden viel größer ist. Und so sind wir dann ins Bootshaus gekommen. Und der Bootshaus war dann früher nicht ein richtiger Booking-Laden. Also nur die Looniland und ab und zu mal eine Ausnahme. Looniland ja, wie gesagt, immer. Also wie gesagt, wir hatten dann ja Adam Freeland, Vitalik, Felix Sauskett, DJ Hell, bla bla bla. Alle früher schon da. Aber die anderen Partys waren nicht so richtige Booking. Und das fing dann erst an, als der Marco und Ede im Bootshaus aufgehört hatten. Also ich würde jetzt tippen, die haben nach 4 Jahren Bootshaus aufgehört als Programmchefs mit Geschäftsführer. Und dann hat der damalige Besitzer Sascha und mich gefragt, weil es offensichtlich war, weil wir ja die Looniland da jeden Monat hatten und die erfolgreich war. Da war das eigentlich ein No-Brainer, dass er auf uns zugeht und sagt, wollt ihr das jetzt machen? Da haben wir natürlich auch Ja gesagt, weil es ein Riesenladen ist und wir das Potenzial gesehen haben. Und da haben Sascha und ich, die so musikorientiert sind, beide, auch der Sascha ist total musikorientiert, haben wir dann direkt gesagt, ey, wir machen da jetzt einen Bookingladen aus. Und weil unsere Helden in der Musik, auch im Rock und so, komplett international sind und nicht irgendwie Deutschland, also ich konnte mich auch nie groß für deutsche Rockbands begeistern, bin ich ganz ehrlich. Also ich mag fast keine, außer Blackmail und Einstürzen Neubauten. Sonst fast gar nichts. Vielleicht noch ein paar alte Sachen von früher, aber die neuen Sachen und so vieles mag ich nicht, sondern ich mag eher aus anderen Ländern die Rockmusik und genauso bin ich halt in der Elektronik. Also ich mag nur die deutschen Elektronikkünstler, die auch wirklich meiner Meinung nach ein internationales Niveau haben und nicht nur, weil sie deutsch sind. Das ist mir quasi egal. Und dann haben wir angefangen, all diese Ausländer nach Deutschland zu holen, die selten bis gar nicht da waren, weil wir halt so ticken, weil wir sagen, ey, wir finden den Typen da in Australien geil. Uns ist scheißegal, dass der aus Australien ist, wir wollen den haben. Und was viele Veranstalter abschreckt, es gibt sowas wie eine Ausländersteuer, und die kommt halt auf die Künstler drauf und die ist halt recht hoch, die ist 15,82%. Und natürlich, wenn du weißt, hey, wenn du einen Künstler buchst für 8.000 Euro und dann kommt da eine Ausländersteuer drauf, ist natürlich ein bisschen auch abschreckend. Aber wir sind halt solche Musikfreaks gewesen, dass uns, wir gesagt haben, uns egal, wir buchen trotzdem die Ausländer. Und ja, und so fing das dann an, dass es ein Booking-Club war und vor allen Dingen ein Booking-Club, der ungewöhnlich war. Also wo die Leute gesagt haben, okay, krass, den Künstler, den bucht man selten in Deutschland oder gar nicht in Deutschland. Wir haben dann ja all diese Leute zum ersten Mal in Deutschland gemacht oder mit als Erster, weil wir die einfach haben wollten, auch wenn sie aus dem Ausland waren. Und irgendwann hat sich das dann auf einmal so entwickelt, dass die Leute das Bootshaus dann wahrgenommen haben als so ein richtiger Booking-Club, der aber ungewöhnlich ist, aber auf einem sehr hohen Niveau und gesagt haben, wow, krass, die holen hier Leute aus Amerika, aus Kanada, am laufenden Band holen die irgendwelche Leute aus der ganzen Welt und dann, ja, ist das einfach so entstanden und dann war es dann irgendwann mal die Pflicht, dass man so weitermacht, weil die Leute es auch von einem erwarten und dann war das nicht mehr, weil man selbst das so wollte, weil es vorher wirklich eine Selbstverwirklichung eher war. Und irgendwann wurde es dann auf einmal zu deinem Job, weil die Leute es so erwarten. Also dann konnten wir gar nicht mehr zurück. Da konnten wir nicht mehr sagen, ach ja, nee, komm, egal, wir buchen jetzt 500 Euro DJs aus der Region. Nein, es ging nicht mehr. Ja. Wir waren festgefahren, dass die Leute gesagt haben, hey, wann buchen die Simeon Mobile Disco, wann buchen die Burdinski, wann buchen die Gesaffelstein, wann buchen die Excision, wie auch immer die Künstler heißen, Skrillex und so weiter und so fort. Die Leute haben das von uns erwartet, dass wir die holen. Und ja, in der Rolle sind wir natürlich treu geblieben und das ist dann daraus geworden, dass auf einmal daraus so ein weltbekannter Club wurde, weil das Programm so viele Leute überzeugt und begeistert hat. Und das probieren wir bis heute, jede Woche hoffentlich noch so hinzukriegen. Das ist auf jeden Fall unsere Einstellung als Team.
Und das Ganze hoffentlich bald in den Top 10 der DJ Mac Clubs auf der Welt.
Genau, wir wissen es in zwei Wochen.
Ja.
Wir.
Ja. Ja, es ist wirklich unglaublich, es ist heutzutage immer noch so. Ich war jetzt im Winter auch wieder öfter da und bin auch froh, dass es direkt hier im Rheinland ist. Weil, ja, ich kenne viele, die dann wirklich regelmäßig auch von ja, ein paar Stunden weit fahren fürs Bootshaus, dann hier die Nacht durchmachen, wieder zurückfahren, weil es einfach nichts Vergleichbares in Deutschland gibt. Vielleicht in Berlin ein bisschen, aber eher technolastig, denke ich mal, aber wirklich dieses EDM, Basshaus, was ja, was du auch unterstützt und so, ja, unglaublich groß hier ist und was das einzige in Deutschland. Mhm. Und vielleicht sogar in Europa. Also das ist ja auch einer der größten Hotspots, denke ich mal. Und Bootshaus sonst, also ihr macht die ganzen Booking-Partys, sage ich mal. Ihr habt ja mehrere Veranstaltungsreihen jetzt auch drin, auch eigene. Ihr macht aber auch so, wie ich das gesehen habe, auch andere Veranstaltungen. Also das Bootshaus ist ja auch eine Event-Location, wenn man so will. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen zu dem Gesamtkonzept, wie es heute aussieht, Bootshaus was sagen?
Ja, also viele Marken gehören dem Bootshaus, aber nicht alle. Es gibt auch Fremdveranstalter und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber natürlich picken wir da die raus, die die besten Deutschland sind und in dem Genre unfassbar stark. Und das ist dann so ein Musical Madness im Hardstyle, Deep Blue im EDM, Nibiri im Goa, Psytrance, wie auch immer, und so weiter und so fort. Wir haben tatsächlich auch Fremdveranstalter, die unterm Radar sind, also so wie eine Sexy, das ist die größte Schwulenparty in NRW, regelmäßige und so weiter und so fort. Also wir suchen uns dann schon die Besten raus in dem Segment und auch in der Elektronik. Also wenn jemand irgendwie in einem Bereich kompetenter ist als wir und eher an die authentische Chor-Szene drankommt, dann lassen wir die Leute das auch machen. Also der Hardstyle Musical Madness, die sind halt super und da geht es uns eher darum, wir wollen das beste Produkt für den Laden haben und nicht das Produkt, Hauptsache wir machen das, sondern eher das beste Produkt. Und wenn jemand in irgendeinem Bereich besser ist, dann ist er in dem Bereich besser. Und Bootshaus ist in manchen Bereichen natürlich super, aber nicht in allen als Veranstalter. Und ja, so funktioniert das bei uns von der Einstellung her. Aber klar, es ist nicht so, dass wir Veranstalter noch groß suchen, das natürlich nicht. Weil wir haben, wie gesagt, 4-5 richtig starke und haben selbst 4-5 starke Partyreihen. Ja, also so ist es nicht. Wir suchen nicht noch unbedingt Veranstalter im Bootshaus.
Und du bist ja sozusagen Programmmanager und diese ganzen unglaublichen Bookings, die ja dann irgendwie immer da sind, die gehen ja dann über deinen Schreibtisch regelmäßig. Wie suchst du die aus oder hast du dann schon relativ früh immer Ideen, wer da gebucht wird im Winter? Erklär doch mal, wie du auf diese, auch du hast ja auch Acts, die vielleicht dann wirklich noch nicht in Deutschland waren, wo jeder sagt, boah, krass, dass der jetzt wirklich da ist. Wie kommst du dann an die Leute, wie kommst du an die Ideen?
Also das ist schon eher komplexer. Früher war das ein bisschen einfacher zu nicht Internetzeiten, wo im Internet nicht so massiv war. Da war es ein bisschen, also für mich einfacher, sagen wir es mal so. Da habe ich einfach nur Musikmagazine gelesen und war selbst Musikjournalist, wie gesagt, und habe einfach verfolgt, wenn ich was höre, was ich richtig geil finde. Und ich war so ein Jäger immer von neuen Sounds und deswegen, klar, habe ich einfach CD bekommen oder wie auch immer und habe dann gedacht, boah, geil, den will ich haben, so in die Richtung. Aber heutzutage vertrete ich ja nicht nur mich und meine Partyreihe, sondern ich vertrete ja einen Club und da geht es dann nicht um mich und nicht um meinen Geschmack. Und in der heutigen Zeit mit dem ganzen Internet und verschiedenen Kanälen ist das alles viel kompliziert geworden. Also da kommen die Einflüsse oder warum jemand dann da landet, auch allen Bereichen. Also es kann sein, dass du einen Blog liest, es kann sein, dass du ein Magazin wieder liest, es kann sein, dass du nur Posts von deinen Usern verfolgst, es kann sein, dass du Manager redest, von irgendeinem Künstler mit einer anderen Booking-Agentur redest, ein Festival-Lineup aus Amerika dir anschaust und die DJ studiert und so weiter und so weiter. Also ist, das kann von überall her kommen. Du musst nur offen genug sein, dich jedes Mal damit auseinanderzusetzen. Also, dass du sagst, ja, okay, Namen noch nie gehört, aber egal, wer ist das? Und das dann zu hinterfragen und dann zu gucken und dann zu sagen, oh, okay, krass, cool und so, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht und so, aber also darum geht es eher. Aber wo das herkommt, ist inzwischen, gibt es 60 Orte, wo das herkommen kann, warum ich einen Künstler gebucht hat. Kann es vielleicht sogar ein Gast sein im Bootshaus, der mir gesagt hat, Digga, buch mal Punkt, Punkt, Punkt. Und das war dann der Grund, warum ich Punkt, Punkt, Punkt gegoogelt habe. Und deswegen war der am Ende im Bootshaus. Also es gibt hunderte Möglichkeiten inzwischen, wo ein Künstler im Bootshaus landet. Aber wichtig ist, dass ich einfach tolerant und offen genug bin, mich den Ideen immer zu stellen und nicht immer zu denken, ich weiß eh alles besser, halt die Schnauze. Also so ja. In die Richtung.
Ja. Ja, sehr offen. Ja, klar, also es verändert sich natürlich aber auch immer, ja, jede Saison sehr viel und da dann wirklich immer ganz vorne zu sein, da seid ihr ja, ist wirklich beeindruckend. Bookings sind wir gerade angelangt. Irgendwann hast du dich dann dazu entschieden, auch eine eigene Booking-Agentur zu gründen. Erzähl mal ein bisschen von Bookings.
Weil ich tagtäglich so viele Bookings gemacht hatte für Festivals und das Bootshaus und auch damals natürlich meine eigenen Partyreihen, wie gesagt, war es dann natürlich halbwegs naheliegend, all die Kontakte, die vorhanden waren durch all die Booking-Arbeiten, durch die anderen Kanäle, auch zu sagen, hey, ich vertrete auch einfach die Künstler selbst und mache eine Booking-Agentur auf, genau, damit man damit auch Geld verdienen kann. So ist das dann entstanden, weil die Leute einen dann ja auch kennen nach all den Jahren und das macht es natürlich auch einfacher, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt eine Booking-Agentur, 99 von 100 Leute sagen, ja, klar, du, ich kenne dich ja eh, jetzt, ja, schick mal die Infos und nicht dich vorstellen musst, wer du bist, sondern die Leute wissen, wer du bist, ist das dann natürlich naheliegend und genau. Und dann war auch das Roster recht schnell ziemlich beeindruckend für eine neue Booking-Agentur, also dafür, dass es erst 14 Monate gibt, die Booking-Agentur, haben wir schon ein krasses Roster quasi für so eine kurze Zeit. Aber es hat natürlich viel mit den Kontakten des Teams zu tun von Bookings. Also ich bin ja nicht alleine Bookings, das Team ist dann auch noch ein Tick größer und jeder hat seine Kontakte und daraus wurde ein ziemlich beeindruckendes Roster mit Künstlern, die teilweise die ganze Welt touren sogar.
Ja, okay. Und du hast mir erzählt, dass du auch für Festivals sozusagen das Booking auch teilweise übernimmst, also ein bisschen als Freelancer. Erzähl doch mal davon, was du da machst, bei welchen Festivals du das machst und wie das dann aussieht, so ein ganzes Line-Up sozusagen zusammenzustellen für so große Festivals.
Also es variiert natürlich immer von Jahr zu Jahr, die Kunden. Also gibt manche, die sind seit Jahren konstant, gibt manche, die hat man ein Jahr oder zwei Jahre, dann wieder nicht. Gründe, warum man dann nicht mehr arbeitet, sind immer anders. Aber wie gesagt, aber klar, Zusammenarbeiten gab es klar über die Jahre schon mit auch vielen anderen, die ich jetzt nicht vertrete, wie World Club Dome, Airbeat One, dieses Festival Holy in Color in Mendig. Klar, da habe ich auch Leute für Untold in Rumänien gebucht und so. Aber das sind Leute, die ich nicht mehr vertrete oder für arbeite. Aber im Moment ist halt Sonne, Mond, Sterne, Perukaville, Open Beats und New Horizons. Entstehen tut sowas natürlich auch wieder, weil Leute einen kennen, wegen Bootshaus, weil man auf diese anderen Festivals früher Booker war. Spricht sich ja auch ein bisschen rum, vor allem wenn die Bühnen dann cool waren, also die Leute das Line-Up sehen und sagen, boah, okay, krasses Line-Up, dann sagen natürlich auch manchmal Leute, hey, wer waren das und so. Ja. Aber jetzt im Jahr 2019 buche ich bei den meisten Marken halt die Bassbühnen. Und natürlich hat das einfach mit der Kompetenz und mit der Erfahrung zu tun, dass dann die Festival-CEOs sagen, hey, der kennt sich in dem Bereich aus, der ist da kompetent, lass den das machen. Der macht schon keinen schlechten Job, der macht das schon. Und so entsteht das dann natürlich. Und dann täusche ich die auch hoffentlich nicht. Aber bei Open Beats zum Beispiel mache ich dann die Mainstage, wo dann auch EDM spielt oder Future House oder Radio House, wie auch immer. Aber hat alles mit der Vergangenheit zu tun, dass die Leute einfach sagen, hey, du kannst das, mach das bitte für mich. Und aber das macht unheimlich viel Spaß, weil wenn du für so große Marken buchst, wie die, die ich eben genannt habe, dann kannst du natürlich auch ganz schön groß denken. Also klar, dann gibt es fast kein Limit. Da kannst du sagen, klar, weil ich habe ja auch für andere Marken auch schon die Mainstage dann gemacht und so Perucaville und so. Klar, dann kannst du, egal wer. Also du kannst sagen, lass mal David Guetta buchen, Calvin Harris, wie auch immer. Da gibt es ja kein, jeder Name ist theoretisch machbar, wenn man es hinkriegt. Also wenn es irgendwie klappt. Und natürlich macht das Spaß.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was hast du jetzt eben angesprochen? Das ist ja das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, da hast du mir so ein bisschen erzählt, auch diese ganze Baron-Family-Sache, die hatten ja auch Label-Night bei euch im Bootshaus. Da besteht anscheinend auch eine engere Verbindung. Du hast ja auch dann auch hier wirklich hingeholt, mittlerweile ja auch im Prinzip in Deutschland extreme Fanbase. Wie ist denn das gekommen? Wieso du im Speziellen da mit der Baron Family?
Ja, das kam auch wieder, da habe ich zum Beispiel auf einer ADE in Amsterdam, die Musikmesse, klar. Keine Ahnung, ob das jetzt 5 oder 6 Jahre her waren, also 5 auf jeden Fall, könnte aber auch 6 sein, um ehrlich zu sein. Da war Yellowclaw im einen ADE Werbeblock-Heftchen und ich bin quasi tatsächlich auch recht visuell und da habe ich dann Yellowclaw gesehen mit einem Foto von sich, mit ihrem Logo und dann, obwohl ich noch nichts gehört hatte über die, habe ich nur diese Anzeige gesehen und habe gesagt, ey, das sieht ziemlich gut aus. Und dann habe ich mich mit, also mit der Musik der damaligen, da gab es natürlich auch noch nicht so viel von Yellowclaw, wie ja, ist ganz schön lange her, also wahrscheinlich sogar 6 Jahre, beschäftigt und habe dann gesagt, da habe ich nämlich da schon Datzig und Excision und Bass Nectar und Mode Step und Figure und Kill the Noise und bla 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 alle im Bootshaus gebucht. Also quasi Dubstep-Welle, mehr oder weniger kann man sagen. Aber da habe ich dann natürlich gemerkt, oh, das ist aber ein bisschen anders. Das ist damals schwer sogar ein Wort zu finden dafür, was die machen, so kann man sogar sagen. Und da habe ich dann gesagt, das finde ich geil. Das war auch direkt mein Eindruck. Und da hatte ich dann damals zu einer Wobble, war es glaube ich, Yellowclaw und Modestep gebucht. Aber da war Modestep noch der Headliner, weil damals Modestep wegen Dubstep und so tatsächlich größer waren noch. Und das haben die sich natürlich gemerkt, die Jungs, weil das lange her war, dass ich die in so einem großen Raum, im Mainfloor war das, weil Modestep und die haben zusammen die Hütte halt voll gemacht, weil Modestep halt auch viele Leute bewegt haben. Also haben die direkt in Deutschland bei ihrer ersten Show im Bootshaus, im Mainfloor, vor voller Hütte gespielt mit Hammerstimmung. Und natürlich war dann deren Feedback direkt, Alter, geil, shit, erste Show in Deutschland so und dann sowas, wow. Und dann fand ich natürlich auch, dass sie damals gerockt haben und dann ging es halt weiter, klar. Da hat man gesagt, yo, direkt die nächste Show in, keine Ahnung, 11 Monaten dann wieder, okay, ja klar, Mann, bla bla bla. Und dann fingen sie an, das hat ja nichts mit mir zu tun, oder Bootshaus, dass die immer größer wurden sozusagen, Yellowclaw. Und das war dann natürlich für uns cool als Bootshaus, so wow, da geht auch die Post ab ohne uns und so. Und da war aber diese Bindung dann da und auch dieses, hey, du hast uns von Anfang an gemacht und supported und aufgebaut. Und wir haben dann auch die Baron-Künstler, da haben sie ja dann Baron gegründet und die Künstler waren damals natürlich noch nicht so groß, so ein Moxie oder Sesco, wie auch immer. Haben wir aber direkt gemacht, also direkt, weil wir Yellowclaw supported haben und auch an die geglaubt haben und so. Und wir, natürlich, sowas vergisst man nicht. Dann sagen die halt, ey, du hast von Anfang an uns gemacht, Baron gemacht und so weiter. Und dann habe ich sie als Erster natürlich auch auf Festivals geholt, also Yellowclaw auch. Ja. Und vor, weiß ich nicht, 4 Jahren dann oder wann immer das war und so weiter. Und auch Moxie und bla bla bla. Und natürlich, und daraus entsteht so ein Family-Vibe, dass man sagt, ey Digga, du hast die erste Clubshow gemacht, du hast uns als Erster aufs Festival geholt, die Shows waren immer Knaller, bla bla bla. Und dann wird man natürlich mehr oder weniger lockere Freunde. Und so ist diese Bindung zwischen Bootshaus und Yellowclaw entstanden und Baron, weil wir seit Tag 1 diesen Act supported haben. Ja.
Du hast schon gesagt, die kam an und dann, wow, krasse Stimmung. Wie oft passiert das? Also ich habe, glaube ich, jetzt letztens hattet ihr Crivella zum ersten Mal gebucht. Bei denen ist es ja auch genauso gewesen. Die waren ja total geflasht, auch von den Leuten. Das ist ja immer eine unglaubliche Stimmung. Wie oft passiert das denn? Also, dass da wirklich auch so gestandene große Künstler total geflasht sind einfach.
Also, das hängt total vom Künstler und vom Genre ab, weil bei manchen Genres ist ein fetter Abend anders zu definieren als das, was du gerade meintest. Also deswegen, wenn du so einen Richie Horton hättest, da hast du nicht so eine Abrissstimmung, sondern eine andere Art von geile Stimmung. Und in welchem Genre das Bootshaus quasi immer abliefert, das ist natürlich dann auch Future House, Trap, Dubstep, Drum Bass, EDM und so weiter, wo das Publikum so wild ist. In anderen Genres kann das auch sein, dass die Stimmung dann super ist, aber es ist dann ganz anders zu definieren als das, die Art von super. Und das Bootshaus weiß natürlich eh, welcher Künstler diese verrückte Crevella-Stimmung auslöst und welcher nicht. Und zum Beispiel bei Fischer, der gerade da war, das war super, aber das war ja kein Abriss und Stage-Diving und Moshpit oder so, sondern die Leute waren halt am Tanzen und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz andere Art von Party. Aber ob der DJ dann diese Art von Stimmung, die eher nicht Abriss gut ist, das hängt ja vom Künstler ab, weil das ist dann sehr subjektiv. Also der Fischer fand zum Beispiel Hammer, also richtig geil, aber es hätte ja auch sein können, weil die Leute nicht moschen und bla bla bla, dass er trotzdem gesagt hätte, ja, war nur okay, habe ich schon hunderte solche Shows gehabt. Das ist ja schwieriger dann zu beurteilen, aber immer die Künstler, wo es so klar ist, dass die Leute durch die Gegend fliegen quasi, ist es natürlich meistens so, dass die Künstler sagen, alter Falter, alter Lachs, was ist denn hier bei euch los? Leck mich in eine Tesch, weißt du, so, was ist denn hier los? Aber so kann man das ein bisschen erklären. Ja.
Aber witzigerweise ist ja dann auch für die bestimmten Künstler sind dann meistens auch die richtigen Leute da. Ne? Genau, also du hast die Leute, die dann wirklich irgendwie moschen bei, keine Ahnung, bei Blacklist oder sowas. Aber dann auch bei Fischer ein Publikum, das dann wirklich aber auch weiß, was der Künstler spielt. Die Leute machen sich ja wirklich Gedanken drüber. Ihr habt da echt eine sehr coole Community, die dann da über die Jahre entstanden ist. Ich glaube, das ist ja auch wirklich nicht bei vielen Clubs, oder du hast Clubs, da geht man hin oder so, hört ein bisschen Musik, aber beim Bootshaus ist ja schon noch ein anderes Level an Community.
Ist ja fast jede Woche wie ein Konzertsaal, wo man tanzt, so in die Richtung, genau. Ja. Und die Leute wissen, was für ein Konzert ist, genau. Die sagen dann nicht, denken nicht, dass Amelie Lenz genau ein Set spielt wie Borgor, sondern die Leute, wie beim Konzert, wissen, das ist eine Rockband, das ist eine Hip-Hop-Band und das ist eine, keine Ahnung, Punk-Band oder so. Und dann stellt man sich auch darauf ein, genau.
Ja, ist schon verrückt. Ich habe, glaube ich, auch schon, ihr habt da so eine Facebook-Gruppe mit Bootshaus und ich glaube, da waren auch schon Leute irgendwie aus Kanada, die dann extra nur für den Abend im Bootshaus rübergeflogen sind. Ja, verrückt, aber sehr cool. Also jeder, der noch nicht da war, muss es eigentlich machen. Bootshaus-Party rein, da würde ich auch gerne mal auf die Festivals zu sprechen kommen, weil sozusagen aus der Bootshaus-Community oder aus der Marke Bootshaus ja schon einiges kam, auch dieses Jahr kommt. Es gab das Spring ins Feld, dieses Jahr Blacklist-Festival und Nibiri-Festival. Vielleicht kannst du da auch mal was zu sagen, was die Idee dahinter ist.
Also die alte Idee war ja, dass man eine Eigenmarke kreiert, die einfach eine neue Festivalmarke ist und keine bestehende Partyreihe. Das war die Springensfeld-Idee und dieses Jahr ist es ja Nibiri und Blacklist und wie gesagt, Nibiri ist eine Kooperation mit den Markenbesitzern von Nibiri, also das ist eine Kooperation, weil da gibt es tatsächlich auch externe Markenbesitzer von Nibiri und wir machen das mit denen zusammen, super Jungs, aber das sind ja quasi erfolgreiche Partyreihen aus dem Bootshaus und da war es dann auch naheliegend zu sagen, hey, die Partyreihen sind so beliebt, aber wir haben immer nur die Möglichkeit im Bootshaus 1, 2, 3 dieser Künstler zu machen. Wenn man daraus ein Festival macht, kannst du von diesen Partyreihen einfach die Top 10 Headliner buchen und wahrscheinlich kommen dann auch mehr Leute. Und die Rechnung scheint aufzugehen, was eigentlich auch halbwegs logisch ist, dass wenn man 10 Headliner bucht, statt nur 2 oder so, mehr Leute kommen. Ja. Und das war genau der Gedankengang und man kriegt das natürlich damit hin, dass diese Marken auch stärker werden. Klar, dass seine Blacklist zum Beispiel noch mehr an Wert gewinnt, weil man sagt, wow, da bei dem Blacklist Festival waren jetzt 7000 Leute, war ausverkauft, Natürlich ist das nochmal ein Schritt hoch, als wenn du ein ausverkauftes Bootshaus hast und so weiter und so fort. Und das ist der Gedanke dahinter, quasi noch mehr zu bieten und die Marke noch größer zu machen. Ja.
Kannst du gerade mal Date, Ort für die beiden Festivals nennen für unsere Zuhörer?
Ja, das Nibiri-Festival ist am 1.6. am Dürener See. Mit richtig Wasser, See, klar, wunderschön, mit Sand und so weiter und so fort. Es wird drei Bühnen geben, Techno, Drum, Bass und Psytrance. Und das Blacklist Festival ist am 2.10. in der Turbinenhalle in Oberhausen. Wird es auch wahrscheinlich sogar vier Floors geben, mit unterschiedlichen Bassrichtungen. Also klar, Folk-Genres, Trap, Dubstep, bla bla bla. Also so verschiedene Bassrichtungen, genau. Und das am 2.10.
Ja. Und Tickets bekommt man
jetzt
auf
schon
auf eurer Homepage, denke ich mal.
Ja, genau. Okay. Ja, auch bei Ticket.io und so weiter und so fort.
Ja, cool. Ja. Also wenn jemand Bock drauf hat, holt euch Tickets. Und jetzt wollte ich mal noch ein paar Themen so anreißen, so ein bisschen allgemeiner. Vor allem, ja, was die Clubs angeht. Ich habe jetzt schon öfter mit Leuten geredet und jedes Mal wird gesagt, da, wo die Musik wirklich entsteht oder an die Leute kommt, die Clubs, die sterben irgendwie weg. Beim Bootshaus ist es irgendwie andersrum. Ihr habt ausverkauftes Haus. Ist es dann wirklich, ich sag mal, das Bootshaus so als Festival im Winter, weil es halt so groß ist, macht es dann, holt die ganzen Leute ran und die kleinen Clubs funktionieren einfach nicht mehr, weil die auch nicht bildgewaltig oder so sind, weil das Bootshaus jedes Wochenende lad immer ein Bild hoch und sieht einfach nur extrem krass aus. Ist ja schon Richtung Festival auch. Ist es dann auch der Gedanke dahinter oder was sagst du zu der Entwicklung?
Also ich glaube, das Hauptproblem mit der Clubentwicklung ist so, dass viele Betreiber von den Läden die Läden machen, um auch ihren Geschmack wieder zu spiegeln. Und sie, vor allen Dingen ist nicht ihre Philosophie, die Jugendlichen glücklich zu machen. Und damit meine ich die Jugendlichen, meine ich wirklich dann 18 bis 25, mal jetzt mal ganz pauschal gesagt. Sondern sie machen ihre Helden, ihre Musik. Und ich kenne natürlich auch ganz schön viele Clubbetreiber. Die wollen den Wandel der Zeit und die neuen Künstler, die lehnen die ab. Und dann sagen die, ey, so ein Scheiß. Wie kann man so einen Scheiß hören? Das ist voll der Krach. Oder geht mir voll auf den Sack. Sowas will ich bei mir nicht im Laden haben. Aber genau deswegen gehen sie auch unter. Weil, wenn ich will jetzt keine Künstlernamen nennen, aber wenn du einen Künstler irgendwie 15 Jahre machst und dann nach 15 Jahren noch denkst, dass die Hütte brennt, dann hast du den Schuss nicht gehört. Weil die Leute werden älter, die kriegen Kinder, die heiraten, die gehen dann nicht mehr 38 Mal im Jahr aus, sondern dreimal im Jahr aus. Und wenn du deinen Club aufbaust auf ein Publikum, was dreimal im Jahr ausgeht und dann sagt, ey, Peter, geil, dass du hier wieder den hier DJ XY angekarrt hast, ey, Respekt oder so. Ja, super, aber wenn du damit einen Club vollkriegen willst in der heutigen Zeit, schwierig. Genauso fängst an, auch wie die sich in ihren Social-Media-Kanälen präsentieren. Das ist bei manchen von vor 30 Jahren das Niveau. Also die raffen nicht, dass du als Laden quasi wie ein DJ sein musst mit einem eigenen Image und mit einem Instagram, Twitter, Account, Facebook, wie auch immer. Aber klar, Instagram ist ja auch viel wichtiger als Facebook natürlich heutzutage und so weiter. Und deine eigenen Videos, Trailer, Marken, Evolution und so weiter, das machen die alles nicht und die raffen das auch nicht. Also wenn du denen sagen würdest, so, also guck dir mal die Instagram-Zahlen von anderen deutschen Clubs an, das ist skandalös. Also Bootshaus, ich weiß es nicht, ich glaube, wir sind bei 120.000, I don't know, irgendwie sowas und wir haben noch gar nicht so lange Instagram. Also da gibt es keinen Laden, der annähernd diese Zahl hat, aber es liegt nicht daran, nur weil wir so geil sind. Nein, es liegt daran, weil wir Leute haben, die sich darum kümmern und die sich so kümmern, die Jugendsprache sprechen und das so machen, wie Leute sehen wollen, die zwischen 18 und 30 sind und nicht irgendwie ein Oldtimer-Style oder so. Und daran liegt das Problem, dass Clubbesitzer einfach ihr Ding machen wie vor 15 Jahren und wundern sich, dass es nicht mehr läuft wie vor 15 Jahren. Und das ist das Hauptproblem. Also kann man eigentlich nur sagen, selbst schuld. Also die können dann in Schönheit sterben, wenn man es so nennen will. Aber das Bootshaus macht das nicht für uns. Wir machen das für die Leute und die Leute glücklich zu machen, die Jugendlichen glücklich zu machen. Aber wir machen das nicht, um mich glücklich zu machen. Wie gesagt, ich bin 44 Jahre alt und höre hauptsächlich zu Hause Rockmusik. Ich mache das Bootshaus nicht, um mich selbst glücklich zu machen. Natürlich werde ich glücklich durch meine Arbeit und durch den Erfolg, aber ich mache nicht das Programm, um mich selbst zu verwirklichen quasi, sondern um die Jugendlichen. Und diese Einstellung haben verdammt wenige Clubbetreiber da draußen. Das kann ich dir verraten, weil ich mit dir am Telefon habe und mit denen rede. Ja.
Und ja, ihr habt es jetzt schon weit geschafft, vor allem auch durch ja, eure ganze Arbeit, die ihr reinsteckt. Das ist schon gesagt, ihr habt dann wirklich hier ein Team in Köln sitzen, sich darum kümmern und die Investition lohnt sich ja auch. Ein Satz zu dem DJ Mac Voting. Ich bin jetzt kein Riesenfreund von irgendwelchen Listen, aber ich glaube, das ist ja schon immer noch so ein kleines Ziel. Wie ist dein Gefühl dieses Jahr, wo ihr landet?
Also ja, also wir haben tatsächlich so einen Clicker-Counter, wo wir sehen, wie viele Leute auf den Link gegangen sind und so. Natürlich weiß man nicht, wie viele am Ende gewählt haben, aber ist natürlich ein Indiz, klar. Ja. Und das machen wir schon seit 3 Jahren. Ja. Und wir haben dieses Jahr die höchste Zahl von den Click-Countern. Ja. Also klar, wenn man jetzt das mal so betrachtet, würde es eigentlich heißen müssen, ja, dass wir besser abgeschnitten haben, aber werden wir nicht sehen. Kann auch sehen, dass andere Clubs die Zahlen deutlich hochgegangen sind, wie auch immer. Also ja, man weiß es nicht. Ja. Aber klar, generell ist das cool und ganz nett und es ist ganz recht wichtig als Tool in vielen Bereichen, dass das so ist. Aber natürlich sollte das nicht das sein, wo du dich drüber definierst als Club, weil natürlich auch viel hinter den Kulissen passiert bei DJ Mac mit den Dingern, wo Leute drüber reden, auch negativ drüber reden. Ich glaube, bei den DJs ist das noch ein bisschen wilder, was da eventuell hinter den Kulissen abgeht, als ja, noch bei den Clubs. Aber klar, ja, man sollte das auch nicht zu ernst nehmen, ja, und nicht sagen, wir sind geil, weil wir der Nummer 11 Club der Welt sind. Nee, wir sind geil, weil wir geil sind und nicht, weil wir Nummer 11 sind. Also ja, aber dass man dann Nummer 11 wird, da kann man mit arbeiten. Das ist cool, das hilft und so. Aber das ist nicht unser Ziel, quasi uns zu definieren über die DJ Mac Position.
Ja, mein Gefühl ist auch eher, man hat natürlich irgendwie seinen Base, ist alles geil und das will man einfach noch so mitnehmen und einfach zeigen, man hat irgendwie die Community und ich meine, international hat es ja dann, ich meine, so ein bisschen Gewicht, zumindest kommt man dann ins Gespräch und
ja, und der Messi spielt zum Beispiel nicht gut Fußball, damit der Fußballer des Jahres gewählt werden kann, sondern um zu gewinnen, ja, um Weltmeister zu werden oder mit mit Barcelona Meister zu werden oder so. Deswegen spielt er gut Fußball und ja, genau, und das sollte auch die Motivation vom Club sein. Ja. Wir wollen gut sein, um den Laden vollzukriegen und die Jugendlichen glücklich zu machen und nicht Nummer 1 der DJ Mac zu werden. Aber wenn es dann klappt, dann ist natürlich wie bei Messi, wenn er Fußballer des Jahres wird, sagt man, ja, cool. Und ja, das ist ja immer alles subjektiv, ist ja klar. Ja, also der andere ist doch viel besser oder hey, das ist doch fake, wie auch immer. Natürlich ist das alles subjektiv, aber hey, wissen auch alle und genau. Und solange das alle wissen, ist es auch okay. Ja.
Aber schön, dass so ein deutscher Club dann so weit oben dann dabei ist.
Aber es Berghain natürlich auch.
Aber andere.
War auch schon Nummer 1.
Andere Kategorie, sage ich jetzt mal.
Natürlich. Also, ja. Ganz anderer Stil, ja, und klar, ganz anderer Ansatz, Berghain. Aber klar, Berghain war sogar schon Nummer 1. Also.
Ja. Ich glaube, hier gibt es dann vielleicht mehr Leute, die sich dann wirklich so persönlich auch drüber freuen, weil die ja irgendwie so Teil des Bootshaus sind, der Bootshaus-Community. Aber ja, bin ich mal gespannt.
Ja, Berghain hat eher Fans auf der ganzen Welt, die für sie wählen. Touristen alle. Ja. Und wir haben halt eher so eine Community. Klar, also nicht, dass die Berghain-Gäste jetzt, gibt es bestimmt viele mehr Berlin, yeah, will ich das jetzt schlecht reden, die auch Fans, richtig Fans und Community sind. Aber ich glaube, dieser Community-Gedanke, der komprimierter ist auf einen kleineren Bereich von Ländern, Regionen, ist bei uns viel kompakter als beim Berghain. Da wählen auch Leute aus Peru und Chile und was weiß ich, von den Fidschi-Inseln wahrscheinlich sogar fürs Berghain so eine Art, weil sie da mal waren und geil finden. Und bei Bootshaus ist es halt noch überschaubarer. Also es ist viel Deutschland, wahrscheinlich auch sehr viel NRW. Aber klar, auch international, aber nicht vergleichbar mit dem Berghain. Ja.
Okay, ja, ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Jetzt kommen wir mal, wir sind jetzt knapp eine Dreiviertelstunde dran, so ein bisschen zum Ende, zur Zukunft, sage ich mal. Und da ich jetzt den perfekten Mann, ich glaube, es gibt keinen besseren für die Frage in Deutschland, Subgenres, Genres, Zukunft, ja, was siehst du da kommen, 2019 oder 2020 oder so? Was sind die großen Trends, die du siehst, die du buchst sie ja sozusagen?
Also ich hoffe, dass irgendwie eine Neuauflage von Elektro mal wieder groß wird. Also das, was man natürlich am meisten mit so Boys Noize, den Adbanger-Künstlern, Sirkin, Teenage Bad Girl, Bloody Beetroots, Krukas, klar, das war zwar Fidget, aber wie auch immer, aber das war ja trotzdem so ein bisschen in diesen ganzen Dingen drin. Also hoffe ich, dass da mal eine Neuauflage kommt, also dass Elektro ein Comeback feiern könnte, weil das mein Lieblings-Club-Genre war, mein persönliches, und das auch schon ganz schön lange her ist, dass Digitalism, Boys Noize und so alle die Welt gerockt haben. Da würde mich freuen, wenn da eine Neuauflage kommt. Dann, klar, habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen an modernen Techno ein bisschen bewegt wird. Also das ist so eine treibendere, klar, modernere Version von Techno ein bisschen am Kommen ist. Klar, ob die jetzt groß wird, ist natürlich trotzdem etwas fraglich, weil es schon noch sehr cooler, undergroundiger Sound ist. Aber da tut sich was. Und ich habe das Gefühl, dass so melodischer, songorientierte Bassmusik, wie San Holo sie macht und Odessa und so weiter, so ein bisschen, was die Nublad auch abdecken soll und wird, dass das auch beliebter wird. Also so nicht so Haudrupp-Bass, sondern quasi klar Singer-Songwriter-Bassmusik, was in Amerika ja schon deutlich größer ist. Also was auch Illenium zum Beispiel macht und so weiter und so fort. Natürlich gibt es dann welche, die ein bisschen poppiger sind, welche weniger poppig, manche mehr kitschig, manche weniger kitschig. Aber diese Singer-Songwriter-orientierte Bassmusik kann ich mir vorstellen, dass die auch noch größer wird in der Zukunft. Das ist meine Einschätzung. Und vielleicht auch noch House, so ein bisschen mit diesem Chris Lake Touch, also was Chris Lake produziert oder so, also diese Variante von House-Musik, die natürlich auch ein Fischer auflegt und so, kann ich mir auch vorstellen, dass die noch beliebter wird, auch für die Masse. Also, dass sie vielleicht so ein bisschen den Future House auch ersetzt, auch wenn es nicht das gleiche ist, aber so ein bisschen in die Richtung, ja, kann ich mir vorstellen. Aber das sind so meine Einschätzungen.
Und festivalmäßig, du bist ja dann wieder auch dieses Jahr für viele Festivals unterwegs. Was siehst du da für Trends, nicht nur musikalisch, vielleicht auch konzeptionell? Was beschäftigt dich da vielleicht momentan?
Das ist so, dass leider keine neue Marke geben wird, die wo man sagt, das ist jetzt mal was komplett anderes oder so. Das gibt's nicht. Deswegen ist es eher eine realistische Evolution der unterschiedlichen Marken. Bei manchen ist es mehr über Musik, dass sie neuere Genres ausprobieren, und bei manchen ist es dann noch ein bisschen mehr neue Areas oder Gimmicks, wie bei Perucaville. Klar, da tut sich überall was, egal ob Musik oder Image, aber wie gesagt, dass eine neue Marke jetzt auf den Markt gekommen ist, wo ich sage, wow, das ist jetzt ein abgefahrenes Konzept. Mal was anderes, dass, soweit ich den Überblick jetzt habe, wird es da nichts Neues auf dem Markt für den Sommer 2019 geben, was klar immer ein bisschen schade ist, aber klar, ist halt so. Ja.
Vielleicht
kommt.
Ja, braucht das wieder ein bisschen Zeit, waren da doch eine Riesenwelle an Festivals die letzten Jahre.
Und auch ein paar werden wahrscheinlich auch oder sind schon verschwunden, und ein paar werden noch mehr verschwinden, weil einfach jeder auf diesen Zug gesprungen ist, weil klar, Perucaville irgendwie sehr viele Leute beeinflusst habe, die auf manche davon auch ein bisschen naiv. Also sie dachten so, hey, Puck, hey, mach ich jetzt auch, und ja, dann kommen 80.000 Leute oder 85.000 wie dieses Jahr. Ja, so einfach ist das dann auch nicht. Ja. Und deswegen werden da auch einige wegbrechen. Ja.
Okay, dann, ich sag mal, letztes Thema, bisschen Zukunft Bootshaus. Du bist ja da sehr involviert. Was können Leute, ich sag mal, in Zukunft erwarten? Gibt es irgendwelche Visionen oder so? Erzähl mal noch dazu.
Ja, also ist so, dass wir natürlich so kleine Ideen haben, jetzt schon wegen optisch wieder. Klar, dass wir wieder so ein bisschen was ändern, also lookmäßig ein paar neue Technik-Gimmicks, ein kleiner Umbau hier und da, weil da achten wir ja schon drauf, dass immer so ein bisschen was wenigstens passiert und dass nicht der Laden 10 Jahre genau gleich aussieht oder so. Also da können sich die Gäste freuen, dass auf jeden Fall was in den nächsten 6 Monaten immer wieder was Neues installiert wird, wenn man so nennen will. Ja. Dann wollen wir natürlich die Nublad-Marke aufbauen, und andere Marken hängen tatsächlich auch von dem Genres ab. Also wenn man merkt, dass ein neues Subgenre hochkommt, dann wird es auch eine Partyreihe für die geben, so quasi. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn man Psytrance oder Bass-Trap Barty-Reihe hat, noch eine zu machen, das ist ja eigentlich Schwachsinn. Also wird es nur neue Marken geben, wenn auch ein neues Subgenre ist erlaubt, dass es eine neue Marke gibt. Aber wenn es sowas geben sollte, dann könnt ihr davon ausgehen, dass Bootshaus eine Marke dafür haben wird.
Okay.
Weil Nublar halt diese melodische Bass-Singer-Songwriter-Bassmusik abdecken soll. Und das ist ja quasi unser neuestes Baby. Ja. Und da gibt es tatsächlich im April dann ein größeres Nublar-Event, was auf dem Mainfloor stattfindet.
Okay, cool. Letzte Frage, wo du gerade Umbau-Gimmicks erwähnt hast. Wie kam es denn zu diesen zwei Männchen, die sozusagen immer über dem DJ-Bus auf dem Mainfloor thronen?
Das ist so, dass ich, wie gesagt, bin ein richtig großer Fan von Ammon Tobin und der hatte eine total abgefahrene Tour vor, keine Ahnung, 7 Jahren, was auch immer, 8, keine Ahnung. Und die war halt mit Visual Mapping kombiniert und da hat er so Quader lauter gemacht auf der Bühne und saß in ihnen drin. Und das Visual Mapping war wirklich Kunst. Also da gab es dann auch so Interviews mit den Gästen nach der Show. Und die Leute sind aus ganzer Welt extra dahergereist, weil in Deutschland hat das nur in Berlin gemacht zum Beispiel. Und dann war immer so, oh mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen, ich bin sprachlos. Also wie Eric Prydz, jetzt ein bisschen auch seine Sachen mit den 3D-Hologramm, bla 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 Sachen, war das damals so, oh mein Gott, unfassbar. Und weil ich so Fan bin, habe ich das natürlich direkt auf YouTube gesehen. Und ich mag eh Mapping und Visual Mapping. Und da war Visual Mapping natürlich noch recht frisch. Und vor allen Dingen in der Elektronik so auf diesem künstlerischen Niveau. Und dann habe ich halt gesagt, dass direkt, ich will das im Bootshaus haben, Visual Mapping mit etwas abstrakten Objekt. Und dann habe ich einen guten Freund, der heißt Felix Hild und der ist halt Künstler und kann auch so Gebäude architekturmäßig quasi am Computer programmieren, so, weißt du, für Architekturfirmen und so weiter und so fort. Und der hat das dann mit mir gemacht. Also ich bin dann zu ihm nach Hause und dann haben wir das zusammen am Rechner gemacht. Er hat halt getippt, ich habe ein bisschen mitgeredet und dann kam das bei rum und dann haben wir das dann herstellen lassen, natürlich dieses Objekt. Aber das kam inspiriert durch die damalige Tour von Ammon Tobin.
Okay, cool. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für mich oder für die Zuhörer. Ich werde auf jeden Fall noch in Zukunft sehr oft Gast bei euch sein und verfolgt natürlich eure ganzen Projekte. Hoffe, dass das alles sehr cool wird und bin mir auch sicher, dass es sehr cool wird. Von daher, vielen Dank, Juli.
Genau, und der heißeste Trend 2019, hatte ich fast vergessen, Das ist der Damian Duda mit seinen legendären Trendsets. Das ist natürlich der heißeste Trend 2019, habe ich fast vergessen. Aber ja, dann sehen wir uns bald im Bootshaus und ich freue mich auf euch.
Alles klar.
Yes, das war's. Und die nächste Folge kommt mal wieder in 2 Wochen. Das ist der 20. März. Auch wieder eine sehr coole Folge, habe ich schon aufgenommen. Und könnt ihr euch jetzt schon sehr darauf freuen. Empfehlt den Podcast weiter, dass wir hier noch mehr Leute bei Deep Upload werden. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wie jedes Mal, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas habt, was es mit dem Podcast zu tun hat oder irgendwelchen Themen, schreibt mir gerne an hallo@deepupload.de oder .com. Auf meinem Instagram-Account, auch Deep Upload einfach zusammengeschrieben, da findet ihr mich auch. Alle Links zu jeweiligen Streaming-Diensten findet ihr unter deepupload.de oder auch .com. Alle Domains können angesteuert werden. Und ja, bleibt sauber, Freunde, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, haut rein!